Hier ist CB-Funk, der Computer des Podcasts. Herzlich willkommen zur 138. Episode mit Fabian und Jan. Hallo Fabian.
Hallo Jan.
Ja, und dich erwische ich auch diese Woche im fernen Asien. Ich bin da ja voll jetzt drin in diesem Modus. Ja, einmal mit dir in Asien, dann mit Nikolas auf Hawaii, dann wieder mit dir in Asien. Wobei nächste Woche, kann ich jetzt schon sagen, werde ich mir wahrscheinlich den Volker greifen. Der war nämlich die Woche in den USA und da gibt es einiges zu bereden. Bei Intel ist er gewesen. Aber nächste Woche mehr dazu. Jetzt erstmal zu dir, lieber Fabian. Du bist weiterhin in Asien unterwegs und ich erwische dich heute wo?
Auf Koh Phangan. Eine thailändische Insel im Golf von
Thailand. Da sind aber die Lichter inzwischen schon ausgegangen. Wir nehmen auf am Mittwochnachmittag 15 Uhr. Bei dir ist es jetzt 21 Uhr.
Nee, 20 Uhr.
20 Uhr.
Jetzt klar. Es ist, aber, ist ja generell so eine Geschichte. Man denkt ja immer, oh, Sommer, ja, Oktober, ob das jetzt noch Sommer ist, sei dahingestellt. Aber man hat natürlich hier immer Sommerfeeling, weil es immer so warm ist.
Ja, aber es wird halt 18 Uhr dunkel.
Genau, aber es wird halt schon um 18 Uhr, teilweise sogar früher, wird es halt dunkel.
Ja.
Das ist, man kommt immer
ja,
noch
ich war ja, auch nach Monaten. Nach dem Studium, als ich CB noch nicht hauptberuflich gemacht habe, war ich ja mit einem großen deutschen Hersteller mal ein knappes halbes Jahr in Malaysia. Das ist ja bei dir da um die Ecke. Mhm. Und das war dann da auch das Erlebnis. Ja, es war jeden Tag warm, jeden Tag nachmittags einmal nass. Also ich war von Sommer bis Weihnachten. Und aber auch jeden Tag abends sehr früh dunkel. Und habe ich trotzdem schöne Erinnerungen dran. Worüber sprechen wir heute? Thema 1, der Untergang des Abendlandes. EA wurde gekauft. Ja, sicherlich eine Bombshell-News diese Woche, die du selbst im fernen Thailand vernommen haben wirst.
Ich hab den Einschlag bis hierhin gehört. Also es ging, gab eine Quelle und kurz dann auch.
Ja. Thema 2, weil ich letzte Woche mit Nikolas ja drüber gesprochen habe, dass da noch was kommt und das durchaus kontrovers diskutiert wurde, allerdings auch mal wieder ohne das Kleingedruckte zu lesen, die Benchmarks vom Snapdragon X2 Elite Extreme der nächsten Generation Qualcomm Notebook Windows on ARM SoCs. Dann eine spannende Geschichte, die neue Logitech X Master 4, das Arbeitstier im Hause Logitech, nachdem wir vor 2 Wochen über die ganzen Gaming-Neuvorstellungen gesprochen haben. Lass uns die Woche kurz über die neue Arbeitsneuvorstellung sprechen und heiß diskutiert. Durchaus. Ich darf sie schon nutzen. Kann ja ein paar erste Eindrücke schildern. Windows 11 25 H2 habe ich hier noch aufgemacht und warum das irgendwie kaum noch jemand nutzt, dass es dieses Jahr, auch dieses Jahr wieder im Herbst, eine neue Hauptversion gibt. Und dann schließen wir mit der Sonntagsfrage. Da ging es heiß her und nicht nur bei uns, sondern das war auch mal wieder ein Inhalt, der auf in unserer lieben Facebook-Bubble richtig explodiert ist, wo mein Telefon kaum stillsteht. Ja, ja, sechsstellige Aufrufzahlen und fast 1000 Kommentare. Wird seit Sonntag noch mehr.
Also an mir vorbeigeht.
Ja, dann hau dir mal die Facebook-App drauf, dann bimmelt's rund um die Uhr. So, fangen wir an. Du musst ins Bett.
Wir haben noch.
Ja, was war das für eine Nachricht, ne? Am Montag.
Wir haben noch ein exklusives Spezialthema. Hier nur zum Podcast. Mhm. Es gehört ja bei uns dazu, ne, wenn wir zusammen einen Podcast machen. Du setzt dich wie jede Woche bei dir im Keller an deinen PC und wartest nur sehnsüchtig darauf, endlich zu erfahren, welches Problem es denn diese Woche gibt. Dein PC lässt sich ja jede Woche wirklich wieder was Neues ausdenken.
Ja, aber über die letzten Monate war er extrem einfallslos und es hat jedes Mal One Take funktioniert.
Ja, das war eine kurze Phase, aber jetzt geht es wieder richtig los. Jede Woche ist irgendwas anderes, warum ich dich nicht hören kann. Und das, was diesmal passiert ist, das habe ich so in diesem, also du hast eine Meldung bekommen von Windows, die habe ich so noch nie gesehen und du auch.
Ja, vom Windows Explorer, was man schon mal überhaupt nicht zuordnen kann, aber ja. genau, die sagt, nicht genügend USB-Controller-Ressourcen. Der Controller hat nicht genügend Ressourcen für dieses Gerät.
Also du hast ein USB-Kabel eingesteckt an deinem Mainboard und Windows beschwert sich dann, ja, aber das kann nicht verarbeitet werden, weil der Controller das nicht hergibt, der USB-Controller?
Ja. Also ich habe diese Nachricht jetzt auch noch nicht so gesehen gehabt. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob euch sowas schon mal über den Weg gelaufen ist. Hintergrund scheint zu sein, dass ich neben diesem PC, an dem ich, wenn ich den Podcast aus dem Homeoffice aufnehme, den Podcast im Homeoffice aufnehme, dass daneben aktuell noch ein anderes System steckt, wo ich zum Beispiel neulich die MSI 580 Extreme drin getestet habe und mir auch gerade noch GeForce Now ansehe. Und ohne KVM-Switch hier jetzt an der Stelle habe ich aktuell und stecke ich dann die Tastatur da immer mal um. Was heißt immer mal, wenn ich mich dann halt da mal ransetze, weil es aktuell jetzt einfach gerade in dem Moment so ist. Und ja, beim Zurückstecken dieser Tastatur muss ich heute, das heißt die falschen USB-Ports. Es gibt ja kein Lane-Sharing bei USB-Ports. Also ja, es gibt diese 4.0 Ports, die das Board aber nicht hat. Ihr wisst, wovon ich rede. AS Media Dual USB 4 Controller, den man auf AMD-Plattformen hat und der dann PCI Express Lanes von der CPU haben will, hat dieses Mainboard aber nicht. Ich habe jetzt alles Mögliche abgesteckt und jetzt funktioniert es hoffentlich. Aber ja, das hat uns die Woche kalt erwischt.
Sind gleicher als andere oder so.
Ja, na gut, es steckt ja verschiedenes Controller-Werkzeug dahinter, aber ja, könnt ihr mal schreiben, ob ihr das auch immer mal wieder ob ihr das kennt und ob ihr es einwandfrei auf irgendwelche Themen zurückführen könnt. So, aber jetzt zur Bombe. Montag, früher Nachmittag, gab es eine Meldung. EA, Electronic Arts, wird übernommen von drei Investmentfonds, einmal dem saudischen Staatsfonds und zwei US-Privatfonds für 55 Milliarden US-Dollar. Und wenn das durch ist, ist EA auch kein öffentliches Unternehmen mehr, was an der Börse geführt wird. Also es ist ein sogenannter oder Buyout und es ist auch der größte Buyout aller Zeiten, egal welche Branche. Also es hat noch nie jemand 55 Milliarden US-Dollar in die Hand genommen, um ein an der Börse öffentlich gehandeltes Unternehmen danach in ein Privatunternehmen umzumünzen. So, das ist erstmal das eine. Ich habe mir das auch nochmal alles ein bisschen angeguckt,
wie viel Twitter gekostet hat. Aber
40 Milliarden, glaube ich.
Nee, ich hatte nämlich gelesen, es wäre der größte Leverage Buyout, also dass man quasi genau,
also ich habe vorhin nochmal rumgegoogelt und demzufolge ist es auch der größte Buyout.
Also wir reden auf jeden Fall über Summen, die komplett absurd sind.
Ja, wobei es sind nur 25% über dem Aktienkurs, bevor das bekannt wurde.
Jetzt stell dir mal vor, jetzt stell dir vor, eine Privatperson würde hingehen und Schulden aufnehmen, um Aktien zu kaufen, 25% über dem Handelswert.
Ja,
da würde jeder sagen, das sollst du vielleicht nicht machen.
Genau, aber da muss man vielleicht hier nochmal zur Finanzwirtschaft. In dem Fall, wenn man diesen Buyout plant, muss man den Aktionären ja etwas anbieten. Denn ich habe mir das auch nochmal angeguckt, rund 70-80% der Anteile an EA liegen im institutionellen Sektor. Also BlackRock ist noch dahinter, dann PIF, dieser Public Investment Fund aus Saudi-Arabien, war ja zuvor schon einer der drei größten Investoren. Und ungefähr 20% sind Privatbesitz. Also vielleicht hast du, ich habe keine, aber der eine oder andere Zuhörer hat vielleicht EA-Aktien, was ja durchaus möglich gewesen ist. Wurde an der Börse gehandelt, man konnte sich Aktien am freien Markt kaufen, wenn dann jemand gewillt gewesen ist, seine Aktien zu verkaufen. Und wenn man das Unternehmen jetzt von der Börse nehmen und vollständig privatisieren will, muss man halt alle Aktien einsammeln. Von jedem, auch von Hinz und Kunz. Und insofern muss man natürlich aber insbesondere auch erstmal diesen Investoren, die schon drin sind, ordentlich was bieten, dass die sagen, ja, okay, ich spekuliere jetzt nicht darauf, dass ich morgen noch mehr Geld kriege, wenn das Unternehmen an der Börse bleibt, sondern da nehme ich die 25% top on top heute. Und okay, und wenn ich das jetzt eh nicht mache und der Einzige bin, weiß ich sowieso, dass es der Aktienkurs nach unten rauschen wird, weil ich hier das gesamte Übernahmeding in Grund und Boden reiße. Und dann habe ich mich noch gefragt, was ist denn jetzt eigentlich, wenn jetzt aber Lieschen Müller oder Manfred Müller nichts davon mitbekommt, obwohl er angeschrieben wird und nicht verkauft, dann gibt es wohl letztendlich, das ist je nachdem, in welchem Land man sich befindet, aber in dem Fall ist es ja ein US-Unternehmen, gibt es dann so Grenzwerte. In den USA sind es wohl 90%, also wenn man 90% der Aktien besitzt, dann kann man gezwungenermaßen auch den Rest der Aktien gegen Geld.
Also quasi eine Zwangsenteignung, ein richtig sozialistisches.
Ja, letztendlich schon, ne, um dann am Ende das Ziel zu erreichen, dass das Unternehmen von der Börse genommen werden kann, weil ich halt 90% im Privatbesitz eines Inhabers sind und der jetzt sagt, ja, nur weil da 5 Leute sagen, sie wollen ihre Aktien nicht verkaufen, kann es ja keine Public Company bleiben. Ja, und deswegen dauert das auch alles noch ein bisschen. Ne? Es müssen halt letztendlich die Aktionäre zustimmen. Das müssen sie jetzt ja auch noch tun. Die Kartellbehörden müssen zustimmen und Anfang 27 soll das dann erst in trockenen Tüchern sein und dann ist EVA weg von der Börse und dann ist alles wie vorher, Fabian. Jetzt kommst du.
Also ich hatte es ja eben schon angesprochen, das war ja ein Leveraged Buyout. Das heißt, diese drei Investmentfonds oder diese Private Equity Geschichten dahinter, die hatten gar nicht genug Geld auf der hohen Kante liegen, um diese 55 Milliarden zu stemmen. Das heißt, die haben sich erstmal einen Kredit genommen von schlappen 20 Milliarden.
Ja, aber 36 Milliarden bringen sie mit, ne? Also es ist halt auch schon.
Gut, wie gesagt, denen gehört ja schon ein bisschen was von der ganzen Geschichte. Aber 20 Milliarden haben die sich erstmal als Kredit genommen. Und diese 20 Milliarden, die hat EA dann jetzt quasi, wenn das Ganze durch ist, an Schulden. Und die müssen erstmal wieder eingebracht werden, bevor diese Investmentfonds dann tatsächlich auch Geld aus EA rausziehen können. Die müssen erstmal die Schulden decken, da werden ja auch Zinsen dranhängen. Das heißt, der Druck, möglichst schnell, möglichst viel Geld zu verdienen mit diesem Kauf, der ist natürlich immens. Und die Verantwortlichen haben ja selbst gesagt, dass ein Wachstumskurs folgen soll. Also man möchte mehr verdienen, möglichst schnell, um diese Schulden zu decken. Und was ich auch gelesen habe, also ich glaube, die Financial Times hatte das berichtet, Insider des Kaufs, die da irgendwie ihre Quellen haben, haben verlauten lassen, dass die Verantwortlichen bereits gesagt hätten, sie wollen gerne KI nutzen, natürlich, was auch sonst, um das Unternehmen lukrativer zu machen. Auf der anderen Seite sagt man natürlich, ja, wir möchten keine Stellen abbauen, es soll erstmal alles so bleiben, wie es ist. Als Microsoft Activision Blizzard gekauft hat, haben sie das auch gesagt. Ich glaube, es hat 3 Monate gedauert, bis dann die erste riesige Entlastungswelle angerollt ist. Ich würde meine schwarze Computerbase Pro Dark Mode Tasse, die würde ich darauf verwetten, dass es auch hier nur ein paar Monate dauert, bis die erste Entlastungswelle anrollt und irgendwelche Entwickler von der KI ersetzt werden sollen.
Ja, und weißt du, wo PIF, also der Public Investment Fund des Staates Saudi-Arabien, ja noch viel Geld in die Hand genommen hat? In Humane, dieses AI-Projekt, wo doch im Mai die halbe US-Wirtschaft zusammen mit Präsident Trump vor Ort gewesen ist, um bekannt zu geben, dass da auch ein riesen AI-Rechenzentrum hochgeht. Also dann zu demnächst kommen EA-Games aus dem AI-Rechenzentrum, aber immerhin mit Nvidia-GPUs und AMD-CPUs.
Worauf ich hinaus will, was man da quasi sieht, also alle Zeichen stehen auf Melken und auf Masse statt Klasse. Ich meine, ohnehin mehr als das, also wenn man an EA denkt, ja, dann fällt einem sowieso schon nichts anderes ein, außer Masse statt Klasse. Denn,
also, aber Battlefield 6 wird doch jetzt so toll.
Bestimmt, ja. Aber ich denke mal, wenn wir uns die Sims-DLC-Politik oder das, was FIFA die letzten Jahrzehnte, das heißt, es ist ja EA Sports, Jahrzehnte abgezogen hat. Also ich glaube, da werden uns ganz krude Dinge blühen, was Mikro- oder Makrotransaktionen blüht, was Abo-Modelle angeht, Seasons und ja, also
Gut, und jetzt gibt's ja auch gleich die ganzen Kulturdiskussionen dahinter, ne? Also einerseits natürlich, oh Gott, Saudi-Arabien, dann ist ja auch CEO des einen Fonds, Affinity Partners, der daran beteiligt gewesen ist auf US-Seite, ist ja Jared Kushner, also der Ehemann und frühere Nahostbeauftragte, Ehemann von, wie heißt sie, Ivanka Trump, in der ersten Trump-Ära.
Also Teil des faschistischen Regimes in den USA und die arbeiten jetzt zusammen mit dem faschistischen Regime in Saudi-Arabien, da kommt also zusammen, was zusammen gehört, es wird erzkonservative, religiöse, fanatische Dränge geben, die dann bestimmt sich irgendwie auf diese Spiele auswirken werden.
So, das ist die eine Seite der der Betrachtung und die andere ist, nee, wird alles so bleiben. Genau wie zu diesem Melken, gut, da gibt es ja bei diesem Melken gibt es ja immerhin schon eine Aussage, aber so zur Strategie gibt es, es gibt ja noch nichts. Es wäre sicherlich jetzt auch vermessen, das sofort zu verlangen. Das würde dann, normalerweise wird sowas auch nicht direkt an Tag 1 die Roadmap der nächsten 10 Jahre auf den Tisch gelegt.
Nein,
aber
da wird erstmal so getan, dass würde alles so weitergehen, wie es halt eben bisher weiter lief. Was ja, also ich würde jetzt behaupten, ein so weiter wie bisher ist ja auch schon eine sehr schlechte Nachricht. Wir reden ja von EA. Aber ich würde halt behaupten, es wird noch schlimmer. Also, ja, ich meine, es gibt jetzt natürlich wundervolle Memes von wegen, dass man im zukünftigen Sims-Teil dann die Frauen nicht mehr ohne Mann aus dem Haus lassen darf oder was auch immer. Ob es wirklich so wird oder ob es eine dezentere Einflussnahme sein wird, weiß ich nicht. Mhm. Wer wohl sehr um seine Jobs bangt, habe ich gelesen, sind die BioWare-Entwickler. Mhm. Wegen Veilguard wahrscheinlich, also dem Dragon Age, dem letzten. Das hat sich nicht so verkauft, wie man wollte, und man sucht da einen Sündenbock. Ich glaube, der ist damit leicht gefunden. Ja, also ich glaube, das ist im Endeffekt eine Geschichte, von der die Entwickler nicht profitieren werden und von der auch die Spieler in keinem Fall profitieren werden. Aber vielleicht, also die Aktionäre werden profitieren, so, aber
vielleicht. Ja gut, die haben jetzt profitiert, ja. Wenn sie zustimmen, dann kriegen sie ihre 25% Aufschlag zum Aktienkurs am Montag. Oder ich glaube, Handelsschluss Freitag ist dann ja der letzte Kurs gewesen, weil ich denke, ich habe jetzt, ja, der liebe Max hat sich da sofort rangesetzt, weil der trotzdem noch ein paar Minuten gebraucht am Montag. Ich denke, bekannt gegeben wurde, dass Vorbörsenstart am Montag, und damit war der letzte Kurs, der am Freitag. Gerüchte gab es da ja schon. Ne? Ich glaube, diese 25% Aufschlag gelten ja auch, das hatte ich mir nochmal im Original durchgelesen, im Vergleich zu dem letzten Kurs, der unaffected gewesen ist oder so. Ich weiß gar nicht, wie sich es Ende letzter Woche da schon verhalten hat mit dem E-Aktienkurs, ob der schon gestiegen ist und man dann sagt, nee, das zählt ja noch nicht mit, weil da hat irgendeiner hat da was geleakt, damit er noch mehr Kohle kriegt am Ende. Ja. Ja, alles wird immer viel größer, ne?
Ja, gut, also ich meine, dass wir halt immer noch diesen riesigen Trend in der gesamten Gaming-Branche haben, so Konsolidierung, also dass halt ganz große Firmen, mittelgroße Firmen kaufen, um sich noch größer zu machen. Das haben wir ja jetzt viele Jahre schon beobachten können.
Bisher, wobei in dem Fall bleibt der EA erstmal EA.
Ja, mal schauen. Bisher gipfelte das halt in dieser Microsoft-Übernahme von Activision Blizzard oder ID Software. Mhm. Ich glaube, der einzige mittelgroße bis große Publisher, der Publisher und Entwickler, der jetzt noch tatsächlich börsennotiert einzeln existiert, ist wirklich Ubisoft. Und die will ja wahrscheinlich keiner haben, weil die halt so in
ihrem eigenen Markt. Na gut, die kann aber auch kein Spieler leiden, ne? Ja. Also insofern ist ja Unabhängigkeit dann auch kein Garant dafür, dass Spieler glücklich sind. Aber klar, also ich denke auch so vor dem Hintergrund der ganzen Kulturdiskussion und dass man, ach, man darf ja da immer drüber diskutieren, ne? Warum nicht, aber dass man diese Diskussion mittlerweile auch immer probiert, möglichst polarisierend für sich zu nutzen oder nur noch eine Seite zu besetzen, um der anderen eine auszuwischen, das schwingt auch bei mir da als Bauchschmerz mit, wenn ich mir angucke, wer da wen übernommen hat. Und die Frage ist, was ist denn Gaming Culture dann die nächsten 10, 15 Jahre? Ist dann vielleicht wieder irgendwas in die andere Richtung?
Also, um jetzt mit einer positiven Note drauf zu beenden, es sind im Endeffekt EA-Spiele.
Ja, also, genau. Also,
die hat man als Vorgamer wahrscheinlich eh schon nicht gespielt, also ändert sich jetzt auch nichts.
Ja, wobei das stimmt eben auch nicht, weil die haben die letzten Jahre auch ziemlich viel Kohle gemacht, ne? Und auch der Core-Gamer spielt Battlefield, oder?
Ja, vielleicht.
Du jetzt vielleicht nicht.
Nee, ich muss aber auch gerade eingestehen, ich habe schon wieder vergessen, wie es heißt, Split Fiction. Also das neue Spiel der Entwickler von It Takes Two. Das ist ja dieses Jahr, glaube ich, aufgeschlagen. Auf jeden Fall habe ich dieses Jahr erst gespielt. Aber das wäre dann ja auch wieder ein EA-Spiel. Aber sowas in Zukunft noch geben wird, wer weiß.
Ja. Mal gucken, wann es mehr Infos gibt. Jetzt muss das Ganze ja auch erstmal noch durchgewunken werden. Aber ich sehe jetzt kartellrechtlich erstmal keine Bedenken, weil EA ist jetzt ja erstmal EA, wie es vorher war. Das hat ja nicht einer, zwei große Unternehmen gekauft oder die Fonds halten ja jetzt, soweit ich das weiß, nicht auch noch Anteile an den drei nächstgrößeren Publishern der Welt. Ja, insofern sehe ich jetzt ja eigentlich keine Bedenken. Und die Aktionäre, ich habe mir die Struktur mal angeguckt. Ich denke, die großen Aktionäre werden dem Angebot zustimmen. Und wenn dann am Ende irgendjemand sagt, nee, will ich nicht, weil ich es doof finde, dann gibt es da dann wohl auch Wege zu sagen, ja gut, aber daran darf es nicht scheitern, dann muss er eben trotzdem verkaufen. Ja. Let's wait and see. War trotzdem die Überraschung der Woche, würde ich sagen.
Ja gut, also wie gesagt, es gab ja schon diese Gerüchte vorher, aber war auf jeden Fall eine Bombshell. Ja, das ist schon richtig erkannt am Anfang.
So, dabei hatten wir doch am Montag mit einer ganz anderen Bombshell geplant. Ich hatte letzte Woche mit Nikolas bei mir Donnerstagabend, bei ihm Donnerstag früh. Ich weiß nicht, ob du im Thailand unserem Hawaii-Berlin-Podcast gelauscht hast, darüber gesprochen, dass am Montag noch das Embargo auf erste eigene Benchmarks mit dem neuen Snapdragon X2 Elite Extreme fallen wird. Und das ist dann auch gefallen. Eine halbe Stunde bevor Max dann mit der EA News alles eingerissen hat. Und heiß her ging es in den Kommentaren trotzdem. Denn einigen von euch, vielleicht auch von euch Zuhörern, war da der Titel ein bisschen zu reißerisch, clickbaitig. 18 Kerne und 5 GHz hängen AMD, Intel und Apple ab, hatte Nikolas getitelt. Ich habe den Artikel freigegeben. Und ja, bei solchen Titeln überlegen wir auch immer im Vorfeld, könnte jetzt jemand der Ansicht sein, dass das vielleicht ein bisschen zu drastisch ist oder könnte das Clickbait sein? Grundsätzlich ist unsere Zielsetzung, kein Clickbait zu betreiben, auch wenn man links guckt, rechts guckt, nach oben und nach unten und sieht, wie gut das funktioniert und dass es halt insbesondere über das Smartphone, über Discover einfach die Klicks anzieht ohne Ende und wir machen das nicht.
Clickbait ist ja eigentlich inzwischen schon wieder, also man muss ja schon Ragebait, damit es dann wirklich...
Ja, genau, also du musst schon die nächste Stufe zünden. Und in dem Fall stimmt es ja eben auch. Dann war noch der zweite, also der Titel stimmt ja, es ist ja kein Clickbait. Und am Ende stellt man raus, dass man, dass der Köder gar nicht am Haken, doch, dass da zwar der Köder am Haken war, aber dahinter sich nichts weiter befindet. Die zweite große Kritik war die TDP. Und das hatte ich aber auch schon mit Nikolas vor dem Wochenende besprochen, dass das ja wieder das Thema ist bei dieser Qualcomm-Plattform, dass sie dazu nicht großartig was sagen. Und man, das hat sich dann auch bewahrheitet, als Nikolas seine Finger an den Geräten hatte vor Ort, das auch weiter nicht auslesen kann. Also entweder jetzt in dem Fall vielleicht das auszulesen wäre, aber die Tools es nicht kennen. Aber ich gehe davon aus, dass Qualcomm das einfach weiterhin nicht nach außen kommuniziert, was die CPUs aufnehmen. Und damit natürlich eine große Variable fehlt. Das ist in dem Artikel angesprochen, genauso wie auch angesprochen ist, dass man davon ausgehen muss, dass der Hersteller natürlich, wenn er da einen so ein 16-Zoll-Notebook hinstellt und einen davor setzt, den Best Case präsentieren will. Auf der anderen Seite muss man da halt auch sagen, das macht jeder Hersteller. Wir waren auch schon bei Intel auf Veranstaltungen, wo man vorab ein paar eigene Benchmarks auf Notebooks machen konnte. Wir waren auch schon bei AMD auf Veranstaltungen, wo man das machen konnte. Man muss das immer mit einer Prise Salz betrachten. Haben wir auch getan, steht auch so drin. Und gerade was AMD anbelangt, konnte man die ersten Generationen oder Monate der ersten Generation Ryzen im Notebook auch keine TDPs auslesen und hatte da ziemlich einen Blindflug. Und dann erinnere ich mich noch an einen Test, wo mir HP fast den Kopf abgerissen hat, weil die Werte, die ich da genannt hatte, dann gar nicht stimmten, aber sie wurden halt ausgelesen und das führte aber dazu, dass ich das Notebook ziemlich kritisiert hatte. Lange Rede, kurzer Sinn. Ja, wir lesen das mit. Ich fand's persönlich ein bisschen überzogen, sich darüber so aufzuregen, weil hier und da ich auch wieder das Gefühl hatte, dass jemand wirklich nur den Titel gelesen hat und dann direkt uns hängen wollte, weil wir uns immer daneben benehmen und wirklich zum Abschaum im Tech-Internet gehören. Das sehe ich wirklich komplett anders. Und ja, auf der anderen Seite im Artikel halt wirklich auch angesprochen wurden, was halt die Limitierungen sind, plus dass das, was im Titel steht, letztendlich dann ja auch drinsteckt, auch wenn man sich dann wieder über die Auswahl der Sparringspartner streiten darf und es eben keinen Vergleich gegeben hat mit, ja, auf oder einem ISO-TDP Leistungsniveau, weil wir eben wirklich nicht wissen, was Qualcomm da reingesteckt hat in die Notebooks. Und Es muss einfach noch viel mehr, außer die, die uns heute wieder zuhören, diesen Podcast hören, dann hätten sie nämlich die ganze Diskussion dazu aus der Vorwoche von mir und Nikolas schon gehört, wo es ja auch genau darum ging, dass am Ende diese Benchmarks und die Leistung oder der Chip, der toll aussieht, viel kann, am Ende sowieso sich entscheidet, ob es gut ist, wenn man das Gerät mit Windows on ARM vor sich hat und Dinge machen kann. Und soweit sind wir ja hier noch überhaupt nicht, denn was hat Nikolas gemacht? Und da darfst du auch noch was dazu sagen. Er durfte Geekbench, Cinebench und diesen AI Computer Vision Benchmark machen. Und außerdem den 3D Mark. Es ist natürlich wieder eine extrem synthetische Auswahl an Tests. Andere Dinge waren eben nicht erlaubt, steht aber auch so drin. Mhm. Das sind die Sachen, die ermöglicht wurden. Und ja, da präsentiert sich der Chip je nach Anwendung schon sehr schnell. Also er liegt auch Multi- und Single-Core mal vor den vergleichbaren Alternativen von Intel, AMD und Apple. Aber es sind auch nicht alle Benchmarks und wir müssen das jetzt hier nicht im Einzelnen breittreten. Am Ende entscheidet es natürlich, ob oder entscheidet sich es daran, ob der Snapdragon X2 Elite Extreme in einem Notebook mit Windows 11 on ARM für irgendwen eine Alternative zu einem MacBook ist mit M4, M5, mit macOS.
Ja, also ich wollte gerade sagen, diese Entscheidung, die wird ja nicht über die Chips
geschlagen. Von Benchmarks geschlagen, nee.
Ja, also das entscheidet sich ja allein über das, über die Software und das Ökosystem. Und was auch immer, also da wird ja niemand hingehen und kein MacBook kaufen, sondern ein Qualcomm-Gerät, wo dann offensichtlich nicht macOS draufläuft, weil der Qualcomm-Chip 10% schneller ist. Also das wird ja kein
Weil Mensch Apple machen. Das nicht will.
Nee, aber also, als, ich meine, in der Entscheidungsfindung der Käufer wird doch niemand, also da sind doch andere Gründe viel schwerwiegender, warum man sich für einen MacBook entscheidet oder eben für ein Windows oder was auch immer Gerät. Ansonsten, gut, Geekbench habe ich mir jetzt gar nicht angeschaut, wenn es um den Cinebench geht. Single-Core liegt Apple da ja noch vorne. Multicore, gut, ne, mehr Kerne verbauen, ja, kann jeder. Was den 3D-Mark angeht, das ist vielleicht sogar noch der am wenigsten synthetischste Test des Ganzen, was ja auch wieder eine Aussage allein schon ist.
Ja, führt Apple auch weit, weit, weit mit dem M4 Pro.
Ja, also ich, und da muss man auch wieder
noch. Aber bedenken, das hilft Apple zumindest in Spielen jetzt halt auch null, ne?
Ja, also, nee, man muss natürlich auch bedenken, bei Apple kommt dann ja jetzt auch diesen Monat, Oktober. Theoretisch müsste doch im Oktober das Event zu der Max kommen, oder ist das erst im November
gewesen? Ja, es gibt ja auf jeden Fall das iPad Pro mit M5, gibt es ja schon in Russland.
Das ist ja schon wieder so eine Geschichte, wo ich mir auch, ja, gut, das war doch letztes
Jahr. Also, wer es mitbekommen hat, genau, der gleiche YouTuber, der letztes Jahr Wochen oder Monate vor dem Start ein iPad Pro hatte, hat jetzt schon wieder ein M5 iPad Pro.
Also, der wird wahrscheinlich zu dir einfach Kontakte in die Fabriken nach China haben. Das kann ich mir jetzt auch.
Ja, und das ist möglicherweise auf mehreren Ebenen korrupt, ne? Aber es ist halt so gelaufen, wie es gelaufen ist. So zurück zu dir. Also,
aber genau, dieser M5, der kommt ja noch in den nächsten Monaten. Das heißt, der Vergleich zum M4 hinkt ja allein vor dieser Perspektive dann schon wieder. Und gut, was jetzt mit den Intel oder den AMD-Lösungen da ist.
Ja, und deswegen, ich meine, man kann halt, das kriegt man auch nicht in einem stundenlangen Video unter oder in einem fünfminütigen erst recht nicht, das kriegt man nicht im Test unter, das Text unter, das kriegt man nicht auf Papier unter. Einmal Luft holen, bevor man uns direkt wieder vorwirft, gekauft gewesen zu sein. Wir sind nicht gekauft gewesen, wie unter jedem Artikel dieser Art geschrieben hat. Im Podcast haben wir es nicht erwähnt. Falls niemand von euch bisher einen Artikel vom Snapdragon Summit 2025 von Nikolas aus Hawaii gelesen hat, da steht immer drunter, dass Qualcomm den Flug und die Übernachtung gezahlt hat. Ja, das hat Qualcomm gezahlt, das ist Usus auf solchen Reisen. Und wir lassen uns da trotzdem nicht hinfliegen und machen dann nur das, was der Hersteller will, sondern entscheiden, worüber wir berichten und wie wir berichten und ob wir überhaupt berichten. Aber das habe ich hiermit dann auch nochmal gesagt.
Du hast es gerade schon gesprochen, dass es wirklich in der gesamten Branche gang und gäbe. Also jetzt nicht
jeder, der da war, wurde da von Qualcomm eingeladen.
Es ist in der Medienlandschaft halt generell so. Egal, ob jetzt bei
Technik, und es wäre schön, wenn es anders wäre, aber dann dürften bei uns nicht 80% unserer Stammleser Adblocker nutzen. Ja, das muss man auch so sagen. Ja. Also wer eine noch freiere Presse haben will, und ich glaube, wir probieren ja wirklich in einem absoluten Haifischbecken seit 26 Jahren da echt unser eigenes freies Ding zu machen und nicht den ganzen Müll mitzumachen, der sonst woanders passiert, der darf halt bei uns keinen Adblocker nutzen.
Ja, also wir agieren so frei von den Herstellern, von den Publishern, von den Entwicklern, wie es finanziell möglich ist. Und das entscheiden dann im Endeffekt die Leser darüber, wie sehr sie uns finanziell unterstützen.
Ja. Was ich noch sagen wollte, ist, es hat uns in dem Moment halt auch keiner dafür zur Sau gemacht, dass wir überhaupt einen Apple Mac Mini in den 3D-Mark Benchmarks haben, weil ich habe mir das halt jetzt die letzten Jahre immer mal wieder angesehen und wir wissen es alle, man kann auf dem Mac quasi nicht spielen, außer die 5 Spiele, die durchs Dorf getrieben wurden und oder das Spiele auch sonst überall laufen. Ja, das ist, ne, und trotzdem ist das, die Macs haben krasse GPUs, mit denen sie halt ihre eigenen Apps super beschleunigen, die ganzen Videotools und so weiter und so fort. Das läuft ja alles GPU-beschleunigt. Aber ja, da hat uns ja auch keiner für zur Sau gemacht. Also erstmal Luft holen, gucken, was derjenige eigentlich bewirken wollte. Nikolas wollte hier weder Qualcomm den Hof machen, noch Intel, AMD und Apple schlecht machen. Es ging ihm einfach darum, dass er viel, viel Zeit in diesen Trip gesteckt hat, viel, viel Zeit in die Recherche vor Ort, in die Benchmarks und wollte, dass ein paar Leute hinsehen. Und dann hat er einen Titel, der vielleicht ein bisschen reißerisch, aber nicht Clickbait war, das dann, glaube ich, ganz gut geschafft. So, jetzt könnt ihr hierzu auch noch mal in den Kommentaren eure Meinung kundtun und mich dafür ohrfeigen, aber das ist meine Meinung zu dem, was da in den Kommentaren abgelaufen ist. Fabian, So, nächstes Thema, du musst ja ins Bett.
Ja.
Ich habe schon, oh Gott, vor Wochen hatte ich schon einen sogenannten Call unter Embargo mit Logitech, große Gruppe, wo es um Mäuse ging. Damals ging es nicht um die ganzen neuen Gaming-Mäuse, diese G-Series, die Gaming-Mäuse, sondern da ging es um die MX Master 4, das Arbeitsflaggschiff von Logitech, relativ groß, relativ schwer, mit relativ vielen Tasten. Und dann haben sie die nochmal zu IFA gezeigt auf einem Event, auch noch unter NDA. Und gestern ist dann endlich, haben sie die Hüllen fallen lassen. Gestern ist es gewesen, genau. Und ich habe zwar noch keinen Test fertig gemacht, aber schon erste Eindrücke und alles, was man so wissen muss, zum Ausgesammelt. Und es wurde durchaus viel geklickt und viel diskutiert, denn man merkt dann immer wieder, MX als ja so Bürolinie, hochwertige Bürolinie, viel zu teuer und viel zu wenig hochwertig, ich höre es schon wieder,
ja, also ich
hat glaub, irgendwie es ist so dann, seine Interessentengruppe.
Es ist, glaube ich, wirklich die Master. Also es gibt ja auch eine MX Lift oder so eine Geschichte, aber
ja,
da kann man sich immer darunter was vorstellen. Ne? Ja, ne? Aber die MX Master, die ist einfach etabliert, man kennt sie. Wenn dann jetzt halt die nächste Generation davon kommt, man möchte wahrscheinlich dann schon wissen, okay, wie viel teurer haben sie das Ding gemacht und klickt deswegen drauf.
Und sie ist ja immerhin aus 2019 der letzte. Es gibt ja die MX Master 3, dann kam zwei, die ist aus 19, also 6 Jahre Zeit haben sie sich immerhin gelassen.
Gut, es gab die 3S dazwischen.
Die 3S, genau, das war aber die, genau. Aber das ist ja eigentlich ein zweites Modell gewesen. Mhm. Und ja, was macht die Vierer jetzt so einzigartig? Laut Logitech ist es ja dieses haptische Feedback. Also sie haben jetzt ja diese große neue Daumentaste, mit der man den, jetzt sage ich wieder ein ganz schlimmes Wort, über Logitech Options Plus, das ist ja deren proprietäre Maussoftware, und Tastatur, also für die ganzen MX-Sachen. Und auch für die Nonnen, also für das Nicht-Gaming-Zeug gibt es ja Options Plus. Da kann man ja so Shortcuts, oder wenn man diese Taste drückt, die gibt es auch auf Tastaturen, aber jetzt ist es die erste Maus, die das auch direkt aufrufen kann, ohne dass man Tasten neu belegt. Dann öffnet sich an der Stelle des Mauszeigers so ein Actions Ring, heißt es, weil er verschiedene Buttons für verschiedene Aktionen, die man alle belegen kann, mit Einzelfunktionen, mit Makros, mit Plugins für bestimmte Produkte, also Software und so, öffnet und dann kann man auf ein so ein Symbol gehen, dann öffnet sich vielleicht noch eine zweite Ebene und das Neue bei der Maus ist nicht nur, dass man das direkt so aufrufen kann, sondern wenn man über diese Buttons geht, dann gibt es immer ein haptisches Feedback, zum Beispiel, dass man sieht, dass man das sowieso so eine alte Wählscheibe, erinnerst du dich an Telefon mit Wählscheiben? Du hattest sowas nicht mehr in deinem Elternhaus, oder?
Meine Oma hatte sowas, doch. Ich
siehst du mal.
Ich erinnere mich daran.
Ja. Ich habe als Kind ja noch gewählt mit der Wählscheibe. Ja, so, also das ist das Neue und es gibt dann eben auch, es gibt auch haptisch Feedback, wenn der Akku bald zur Neige geht oder wenn man in Premiere Pro oder in Photoshop Dinge irgendwo hinsnappt.
Was ist das denn? Ist das so eine Haptic Engine, um das Apple Word zu verwenden oder ist es
Taptic Engine oder? Heißt es bei Apple, oder?
Taptic oder Haptic, ja, whatever, du weißt, was ich meine. Ist es so ein Ding?
Ja, sowas ist es. Sowas in die Richtung und du spürst es federführend über diese große neue Daumentastenfläche, aber letztendlich führst du es halt in der ganzen Hand.
Diese große Daumentastenfläche. Als ich das Bild gesehen habe, nur ohne den Artikel zu lesen, war mein erster Eindruck, oh, das sieht so aus, als wäre das eine Art Touchpad. aber...
Nee, es ist auch eine richtige Taste. Also du drückst sie, um diesen Action-String aufzusetzen, drückst du sie. Und dann hast du aber dieses haptische Feedback. Okay. Was heißt haptisch? Also, ja, du kriegst halt dieses Vibrieren zurück.
Aber es ist nur eine große Taste. Es ist kein Touchpad.
Ja, richtig.
Okay. Also eine überdimensionierte Taste, wenn man so möchte. Und dieses Wählrad, was du gerade angesprochen hast, mit 8, vermute ich, dann Aktionen, die man belegen kann. Ich weiß nicht, wann sie das geändert haben, aber als ich damals die MX Master oder 3, also die 3 oder die 3S getastet hatte, da gab es das auch schon. Da hieß es noch
Gesten. Ja, dieses Action String ist nicht neu. Es geht jetzt nur darum, dass die MX Master die erste Maus ist, die diese dedizierte Taste hat. Du hattest ja früher da unten an den Daumen diese Gestentaste, die du drücken konntest.
Genau, das meine ich. Und
wenn du gedrückt hältst, links, rechts, die Maus bewegt, dann hast du... Genau, und dafür hast du jetzt einen extra dritten Seitenbutton.
Okay.
Und diese große Fläche ist halt standardmäßig damit belegt, dass du halt diesen Actions Ring aufrufst, was das bisher halt über die Maus selber nicht ging, soweit ich weiß. Du musstest das halt anders, also entweder auf eine andere Taste legen oder halt über die Tastatur aufrufen.
Das heißt, dieser Action Ring, der ist keine Evolution dieser Gesten, sondern der ist nochmal eine eigene Geschichte. Und jetzt existiert beides nebeneinander her. Das ist auch
richtig. Ja, das ist nämlich nicht das, was du meinst. Das ist nicht diese Gestenfunktion, also gedrückt halten und die Maus nach vorne, hinten, links oder rechts bewegen, sondern du öffnest, du kannst nochmal die News gucken, da siehst du dann diesen Ring. Aber das gibt es schon länger. Und das Interessante fand ich jetzt aber wieder, dieses haptische Feedback hat jetzt viele gar nicht so gereizt, muss ich sagen, sondern es waren dann doch wieder so die Themen, die einen an Mäusen immer nerven. Wie schnell sieht sie speckig aus? Wie schnell lösen sich irgendwelche Flächen ab? Wie laut sind die Tasten? Wie laut ist das Mausrad und so weiter und so fort?
Also, dass die Tasten leise sind, das haben sie, glaube ich, von der 3S übernommen. Und die sind ja wirklich sehr leise.
Genau, das fand ich aber überraschend. Das haben sie nämlich nicht großartig kommuniziert im Vorfeld. Das ist mir erst aufgefallen, als ich die Maus vor Fall des Embargos das erste Mal in der Hand hatte. Dachte so, Moment mal. Ich dachte, die 4S kommt vielleicht irgendwann noch. Mhm. Aber die hat ja schon die Silent-Taste. Mhm. Also, offensichtlich war es die Strategie zu sagen.
Viel besser.
Das, was wir vor 3 Jahren nachgeschoben haben als die S-Version, das haben wir halt nachgeschoben, weil das halt jeder will.
Ja.
Also ist die neue 4 jetzt gleich leise.
Ja. Und was beim Mausrad natürlich die Geschichte ist, die hat ja dieses frei drehende Mausrad, aber nicht nur so, wie man das von der G502 vielleicht kennt, wo es die billige Variante ist, die halt irgendwie so komisch gerastert wird mit dem Knopf, sondern bei der MX Master 3 und 3S und 4 ist das ja magnetisch. Also es ist wirklich wundervoll, wie sich das haptisch anfühlt. Es macht richtig Spaß, dieses Mausrad zu drehen.
Ja, du kannst es ja dauerhaft, kannst du es freischalten oder aber wenn du halt eine gewisse Anzahl an Umdrehungen gemacht hast, dann wird es ja automatisch freigeschaltet.
Genau, also es ist, man kann sich halt auch einstellen, wie schnell man es drehen muss, damit es freigestellt wird. Also das ist wirklich eine tolle Geschichte. Und ich verwende die 3S ja tatsächlich, wenn ich zu Hause bin, exklusiv fürs Podcasten. Weil die so leise klickt.
Leise
ist. Und ich dann die G-Pro X Superlight Blablub 2, keine Ahnung, wie das Ding heißt, dann stelle ich die beiseite, die ist mir nämlich zu laut, dann hole ich mir die MX Master 3S und die klickt leise. So, und dann kriege ich aber auch jedes Mal wieder die Krätze, wenn ich auf meinen Mauszeiger schaue und diese Maus bewege. Es ist das Feeling, als hätte ich eine 10€ Office-Maus.
Ja.
Weil die Polling Rate auf 125 Hertz beschränkt ist.
Und das war natürlich ein weiterer großer Punkt in den Kommentaren.
Also ich würde
es ist dabei geblieben.
Ja, ich würde jetzt auch gar nicht verlangen, dass man bei dieser Maus hingeht und 8000 Hertz bietet wie bei den Gaming-Mäusen. Denn nein, natürlich braucht es das nicht. Aber im Jahr 2025 bei einem Pro-Gerät für wie viel Euro? 130 oder was? Und dann haben wir das direkt auch noch abgehakt.
130.
Für 130 Euro im Endeffekt eine Sensitivity des Mauszeigers zu bieten, die jede 10€ Maus, die ich irgendwie aus der Krabbelgrube bei irgendeinem Discounter gegriffen hat, auch bietet. Und ja, der Sensor.
Kannst du EA besser. Auch noch irgendwie unterbringen?
Ja. Und der Sensor, der ist ja an sich nicht wirklich schlecht. Ich glaube, es ist immer noch der Darkfield. Ich weiß es nicht, aber der war ja okay.
Das haben sie, schon immer. Soweit ich weiß, nicht
8000 gut getan, oder sowas aber, hatte der.
Ja.
So. Also der ist ja an sich jetzt nicht furchtbar, der reicht ja für diese Office-Geschichten vollkommen aus, aber warum sie dann nicht hingehen und zumindest optional für die es halt haben wollen, sie können meinetwegen standardmäßig wieder bei
125 Hertz bleiben. Ja, aber kann das der Bolt-Empfänger, weißt du das? Du bist doch der Maus-Spezi hier.
Ich weiß nicht, ob der das kann, aber wenn Logitech das will, dann wird er das bestimmt irgendwie können in der neuen Version, ich weiß es nicht, aber 125 Hertz macht dieses Ding für mich komplett unbrauchbar. Also so auch im produktiven Ansatz auf dem Desktop, es macht einfach keinen Spaß, es nervt einfach.
Ja. Zumal sie ja auch den Empfänger neu aufgelegt haben, der soll jetzt ja, der kann weiterhin 3 Bolt-Geräte koppeln, aber wobei der Empfänger ist selbst wohl nicht besser, der ist jetzt USB-C, aber die Maus soll wohl einen neuen Bolt Bluetooth-Chip bekommen haben, ein optimiertes Antennendesign, dass Logitech sagt, dass die Verbindung doppelt so stark ist.
Ich weiß gar nicht, kann die Maus nur Bluetooth oder kann sie auch 2,4 GHz? Das weiß ich nämlich gar nicht.
Nee, die kann halt dieses Bolt und Bluetooth. Okay. Ja, aber Bolt ist ja auch Bluetooth, ne? Also,
okay. Bluetooth ist einfach zu schlecht, um 1000 Hertz hinzukriegen. Deswegen haben die Mäuse ja in der Regel diesen 2,4 GHz Kram, die Gaming-Mäuse.
Ja gut, die haben dann ja Lightspeed.
Ja, gibt mir halt einen MX Master mit Lightspeed.
Ich wollte ja noch was zu der, ich war jetzt bei diesen Tasten hängen geblieben, dass das die Leute viel mehr interessiert hat als dieses, oder nee, bei diesem haptischen Feedback, sondern eher, wie sich so tut. Also das eine waren die Taster, da habe ich vorhin dann auch nochmal einen Klick und einen Scroll-Wheel-Vergleich zur Superlight 2C hochgeladen, als wirklich so vom Handy aufgenommen ersten Vergleichen, wo man auch wirklich hört, dass es schön leise und dumpf ist und das Mausrad hört man quasi gar nicht. Also das war das eine Thema. Und dann war das andere Thema Oberflächenbeschaffenheit. Und da scheint es wirklich so zu sein. Also ich habe mir die jetzt auch noch 5-mal angeguckt, noch das, was Logitech gesagt hat. Und jetzt sind ja auch schon die ersten in der Community zurückgekommen und gesagt, irgendeiner hat vorhin von einem Impulskauf bei Mediamarkt gesprochen. Es ist wirklich diese große neue Daumentaste. Es ist halt großflächig dieses Silikon. Und der Zeigefinger, wenn man Rechtshänder ist, auf der rechten Seite die Zeigefingerablage auch. Und der Rest ist halt Hartplastik, unlackiert. Also toi, toi, toi. Die sollte nicht speckig werden.
Also das ist nicht mehr dieses gummiartige Soft-Touch.
Nein, null. Gedöns. Okay. Nein, das ist halt nur links und rechts an. Also links, rechts an der Zeigefingerauflage und rechts an der. Ja, und das waren fast die wichtigeren Punkte. Dann noch ganz in unserer Community, was ich aber letztendlich auch verstehe, wenn man diese Mäuse seit Jahren nutzt und nach 2 Jahren immer denkt, ach Gott, das will ich eigentlich gar nicht mehr anfassen. Also hier sieht es wirklich mal so aus, als könnte es besser sein, außer der Daumen, der jetzt halt diese Riesenfläche hat natürlich. Also ist es vielleicht in 2 Jahren dann das, was alle nervt. Das war ja eine kleinere Fläche, glaube ich, beim Vorgänger. Warum ist die Wobei, da war der ja die ganze groß? Maus belegt. Ja, warum der so groß ist? Ja, gute Frage. Nächste Frage. Aber ich wollte noch zum Controller kommen. Der ist jetzt USB-C. Der sieht sehr süß aus. Aber das ist wieder so ein Ding, wie man es macht. Macht man es falsch? Bringt man noch irgendwas mit USB-A? Wird man dafür zu Tode verurteilt? Und in dem Fall ist die Grundstimmung in der Community eher, warum C?
Also es liegt doch kein Dongle oder so, kein Adapter oder sowas bei.
Nein. Okay. Und es liegt auch gar kein Kabel mehr bei.
Ach.
Ja. Kein Kabel.
Ich glaube, also,
man
kann es, glaube ich, ähnlich kabelgebunden verwenden. Das kriegt es gar nicht hin. Also es muss zwangsläufig funken für die Verbindung, aber man kann es halt über das Kabel laden.
Ja, genau. Also wenn man sie laden will, dann braucht man Kabel und das ist nicht in der Box.
Oder es ist einfach ein Einwegprodukt. Sobald es leer ist, musst du es wegschmeißen und ein neues kaufen.
Nein, und das sind ja auch immer so Sachen, wo ich mir dann auch sage, okay, genau wie Hersteller von Handys oftmals kein Nahgerät mehr beilegen. Und dann sagt, das hat doch jeder mittlerweile eins zu Hause. Das ist dann in dem Moment auch wieder im Zweifel falsch, aber eigentlich ist es schon richtig. Nee, und natürlich hat jeder genug USB-C-Kabel, vielleicht dann leider noch kein so langes. Also das wird den einen oder anderen geben, der sich tierisch ärgert, weil er nur irgendwelche kurzen USB-C-Kabel hat. Aber ich denke, das ist grundsätzlich erstmal die richtige Entscheidung. Die Box ist komplett aus Pappe. Sie machen auch immer mehr recycelter Kunststoff. Das Kobalt in der Batterie ist 100% recycelt. Und,
keine Ahnung, also da würde ich im Zweifelsfall immer nur Greenwashing vermuten. Es ist schon okay, wenn sie das dann weglassen. Die Frage ist auf jeden Fall, was ist jetzt mit denen, die ein altes Mainboard haben, das nur USB-A-Steckplätze hinten hat?
Genau, oder Beispiel war eben auch noch die Notebook-Nutzer, die teilweise nur einmal oder vielleicht zweimal C haben. Was schließt man sonst so an unterwegs? Vielleicht gar nicht so viel, aber
Man kann die Maus doch auch über Bluetooth verbinden, ohne den Adapter, oder? Das heißt, die Notebook-Nutzer, die brauchen den Adapter ja sowieso
nicht. Richtig, die können dann nur nicht Bolt nutzen, was sich ja von der Latenz her wohl ich habe auch das Gefühl gehabt, ich hatte sie erst mit Bluetooth am Rechner und dann habe ich den Bolt-Empfänger genutzt. Gefühlt, aber vielleicht auch einfach nur, weil der Bolt heißt, ging es danach schon alles ein bisschen flüssiger zugange. Ja, also warum wollte ich die Maus ansprechen? Sicherlich nicht, weil es die beste Maus ist für jeden Einsatzzweck. Ich bin auch noch nicht ganz warm mit diesen Haptic Dingern. Ich habe es mir schon mal in Premiere Pro angeguckt. Ansonsten bräuchte ich es jetzt, glaube ich, eher nicht, wenn ich die Action Rings aufrufe. Es ist etwas, was ich bisher nicht genutzt habe, jetzt die Tage mal gemacht habe. Und da merkt man schon, oh, die ein oder andere Funktion, die man sich sonst aus der Taskleiste holen würde oder vielleicht mit zwei Klicks irgendwo. Also es geht ja, du kannst ja auch so Makros belegen wie schlag mal dieses bei ChatGPT nach oder öffne mir diesen Ordner oder also du kannst ja letztendlich steht dir da hast fast freie Wahl über Options Plus natürlich, das muss man sich runterladen. Sie ist halt groß und schwer und ja, die große Taste
diese also warum die so groß ist, wie gesagt, können wir nicht beantworten. Warum die gummiert ist, was weiß ich. Warum das Haptik ist, ja, was auch immer. Also das sind eigentlich Sachen.
Weil es es sonst noch nicht gibt.
Ja, genau. Also das ist
wobei so
das
Marketing-Ding
an der Maus, aber der Rest wurde tatsächlich besser. Und wobei die Software-Funktionen natürlich stehen und fallen mit, ja, also offensichtlich der Software. Also was wird unterstützt? Muss dieses Programm immer laufen? Ja, natürlich dann in dem Fall. Will man das immer laufen haben? Was kann man auf dem internen Speicher ablegen? Hat man dann überhaupt noch einen Vorteil gegenüber den älteren Modellen?
Der Test will es zeigen. Da müssen wir noch ausknobeln, wer sie sich genau anguckt, Fabian. Ich wollte ja sie heute ansprechen.
Eineinhalb Wochen.
Und ich habe sie hier mit reingenommen, weil das auch ein Artikel diese Woche war, der sehr viele Kommentare auf sich gezogen hat und wo ich es interessant fand zu sehen, was ihr für wichtig haltet bei dieser Maus und dass es nicht unbedingt die Aspekte gewesen sind, die Logitech ganz, ganz vorne angestellt hat, auch wenn sie das mit unlackierte Kunststoffteile, also die Farbe kann nicht abgehen und kaum noch Silikon außer an diesen zwei Dingen, das haben sie schon auch angesprochen, aber für euch war das halt mehr oder weniger wirklich der, für viele von euch der allerwichtigste Aspekt, weil ihr euch fragt, wie sieht die Maus, wenn ich schon 130 Euro dafür ausgebe, in zwei Jahren aus, wenn sie doch eigentlich noch tut. Fabian, auf dem Weg zur Sonntagsfrage noch ein kleines Thema. Mhm. Hast du schon geupdatet auf Windows 11, 25.2? Nee, du hast ein MacBook, ne?
Also ja, und zu Hause ja tatsächlich Windows 10 immer noch.
Ja gut, 14. Oktober, ne? Aber es sei denn, du loggst dich mit Microsoft-Account ein.
Ach so, ja, okay, muss ich das? Ansonsten bleibt das Ding vielleicht einfach offline oder so aus der Steam, ich weiß
es nicht. Also für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, es gibt ja im europäischen Wirtschaftsraum ein Jahr kostenlose Extended Software Updates, dieses EasyU-Programm, was sonst Firmen kaufen können, gibt es dieses Mal kosten- oder zuletzt dann ja auch Privatpersonen kaufen konnten, gibt es dieses Mal für Privatpersonen kostenlos noch ein weiteres Jahr, weil der Windows 10 Anteil halt noch viel zu hoch ist und man die Systeme nicht ungepatcht ein Jahr lang weiterstehen oder jetzt zumindest erstmal ein Jahr lang nicht ungepatcht lassen will. Nachdem es erst hieß, da gibt es überhaupt keine Voraussetzungen, kam dann doch noch raus, ihr müsst euch mit einem Microsoft-Account in Windows einloggen und dann könnt ihr das kostenlos freischalten, dass ihr weiter Sicherheitsupdates bekommt. Ja, und jetzt kam aber das große kostenlose Windows 11 25H2 Update am Dienstagabend, gestern Abend. Und ja, ich habe mich gefragt, warum interessiert das einfach keinen mehr, aber weil Microsoft diese ganze Update-Strategie inzwischen halt völlig über den Haufen geworfen hat. Ne? Du erinnerst dich vielleicht noch, Fabian, Windows 10, da gab es ein großes Frühjahrs-Update und Herbst-Update und es gab immer unzählige neue Features.
Aber ist das nicht ohnehin schon damals so gewesen, dass man im Endeffekt sich nur darum kümmern musste, das Update möglichst nicht zu bekommen, weil man wusste, es wird...
Genau. Also es gab zweimal im Jahr die Katastrophe, wenn man Pech hatte und ziemlich viele Menschen hatten Pech. Dann haben sie ja irgendwann, ich glaube, das war dann aber erst bei Windows 11 gesagt, wir machen das jetzt nur noch im Herbst. Es gibt nur noch das große Herbst-Update. Und jetzt hieß es letztes Jahr schon, naja, in Zukunft machen wir das eher rollierend und das haben wir jetzt ja auch seit einem Jahr mehr oder weniger gesehen, dass es immer mal wieder neue Funktionen gab, die auch oft wieder ziemlich viel kaputt gemacht haben, wobei es vielleicht sind es nicht immer die neuen Funktionen, sondern vielleicht auch Sicherheitsupdates oder weiß der Geier, was da im Hintergrund passiert. Und insofern war jetzt wirklich für die, die schon 24H2 haben, hat 25H2 wohl was so Security anbelangt im Hintergrund oder in der Codebasis schon nochmal was geändert. Ist aber auch so ein In-Place-Update, weil eigentlich ist der Code der gleiche wie bei 24H2 und es sieht genauso aus und hat genau die gleichen Features. Und ich habe gesehen, einige in der Community haben ja ein Installationsdatum also aus dem letzten Jahr bei 24H2, weil sie jetzt durch 25H2 Windows ja gar nicht neu installiert haben. Ja.
Du besitzt doch gerade einen Windows 11-Rechner, oder?
Ja, kannst mit du, 24 H2.
Kannst du mir mal eben sagen, ob du das, ob man im Startmenü inzwischen die empfohlenen Sachen wegmachen kann und ob es einen Sekundenzeiger gibt, wenn du unten rechts da aufs Datum drückst und ob man immer noch zweimal Rechtsklick machen muss, um zum Rechtsklickmenü zu kommen.
Zu welchem? Ja, natürlich. Auf dem Desktop meinst du.
Ja. Muss man immer noch zweimal.
Ja, ja, aber. Ja, ja, erweiterte Optionen dann anzeigen.
Und gibt es den Sekundenzeiger inzwischen? Also die Sekundenanzeige, wenn du aufs Datum gehst?
Nein.
Und wenn du das Datum öffnest, ist da immer noch dieses empfohlen Rotzzeug, was du nicht wegmachen kannst?
Um ja, das habe ich offensichtlich irgendwann mal rausgehauen. Ach. Aber ist das nicht etwas, was man direkt schon beim Windows Setup abwählen kann?
Ich weiß es nicht. Also das letzte Mal, dass ich auf 11 gegangen bin, um dann eine Stunde später wieder zurückzuwechseln, ist jetzt auch schon wieder 1,5 Jahre her oder so. Aber das hat mich direkt wieder rausgerissen.
Ja, also wie seht ihr das? Nächste Frage für die Kommentare. Ich weiß, dass das waren krasse Abende vor ein paar Jahren noch. Ne? Dann gab es die neue Hauptversion. Und natürlich haben viele nur gespottet, dass morgen wieder die halbe Welt offline ist oder Drucker nicht funktionieren. Oder
also Drucker und Windows ist ja sowieso so eine ganz
heilige Geschichte. Ja, aber es war irgendwie was. Es gab massig Zugriffe auf die News. Die Leute haben die ISOs runtergeladen. Also wir haben das ja immer auf der Serverlast gesehen. Ja, das wurde runtergeladen wie Sau. Das ist nicht mehr so. Ne? Ist es jetzt schlecht? Ja, dann gibt es Features halt rollierend. Also im Endeffekt, das habe ich auch so in die News geschrieben, ist dieses Endjahres-Update doch nur noch dazu da, um diese 18 Monate Support wieder zu resetten, weil mit jeder neuen Hauptversion, und das sind jetzt eben inzwischen nur noch diese Herbst-Hauptversion, gibt es ja für Privatanwender wieder 18 Monate Support und für die professionellen Nutzer 36 Monate. Das heißt, die mit 11, 23 H2, die müssten jetzt langsam mal wieder upgraden, sonst läuft dieser Support aus. Und ich habe übrigens Quatsch erzählt, es sind ja 24 Monate mittlerweile, also 2 Jahre immer für die Home Pro-Version. Aber ansonsten hat sich jetzt erstmal halt überhaupt nichts getan mit dem Update. Ja. Und Microsoft hat ja eigentlich auch nur noch kurz erzählt, wie man es kriegt, weil es gab ja nicht mehr darüber zu erzählen. Und was ich jetzt aber schon gesehen habe, ist, dass jemand da eine Analogie gezogen hat zu Windows 10, dem letzten großen Update, was gebracht hat. Dann kam danach noch so ein Minor-Update und dann gab es Windows 11. Also nächstes Jahr Windows 12, weißt du Bescheid.
Also angeblich ist es ja immer jede zweite Windows-Version, die nicht scheiße ist. Das heißt, vielleicht wird es dann
und
ja
das. Und die Definition obliegt dir.
Also ich hatte dieses Theorem schon aufgeschnappt, als wir noch bei 7, glaube ich, waren. Mhm. Ja, also Vista, ja, 7 war dann wieder gut und dann 8, okay, 10 war dann wieder okay. 11 hatten wir gerade, also 12 wird vielleicht der große Wurf. Ja. Oder es wird das Jahr des Linux-Desktops, man weiß es nicht.
Jetzt darfst du mir noch was zur Sonntagsfrage erzählen, die gut frequentiert war, insbesondere auf Facebook.
Das, wie gesagt, finde ich lustig. Keine Möglichkeit, wie ich das überhaupt hätte mitbekommen können.
Ja.
Aber dass diese Grafikkartenthemen funktionieren, das ist nichts Neues. Theoretisch, also eigentlich müsste ich jede Woche eine Clickbait-Sonntagsfrage mit Ragebait zu Grafikkarten machen. Ne? Also sowas wie ja. Warum kommt eine AMD-Grafikkarte für euch nicht in Frage? Ja, also das würde abgehen in den Kommentaren, hör mal, das kannst du dir gar nicht vorstellen.
Oder darum kommt eine GeForce für meinen Großvater nicht in Frage. Für meinen verstorbenen Großvater.
Ja, ich wollte gerade sagen, es wird schwierig.
So, also, zur Sonntagsfrage. Mit welchen GPUs gehen eure Rechner in den Herbst? Butter bei die Fische, Fabian.
Ja, also ich bringe das Format ja jedes halbe Jahr. Seit, ich glaube, jetzt 2 Jahren, ne? Ja, genau. Also seit 2 Jahren machen wir jedes halbe Jahr, April und Oktober, gut, das war das Ende September, die Grafikkartenumfrage. Und zunächst die erste Frage ist halt, naja, ist es denn Nvidia, ist es denn AMD? Was wir da tatsächlich sehen, ist, dass wir jetzt seit April Wachstum für AMD haben. Also wir hatten das letztes Jahr im Oktober, war AMD unter 40% gerutscht, also ganz denkbar knapp auf 39,9. Jetzt sind sie bei 43,1. Dementsprechend gegenläufig Nvidia von 57,7 vor einem Jahr auf jetzt 54,8. Gut, jetzt darf man das natürlich in keinster Weise irgendwie extrapolieren auf den kompletten gesamten Gaming-Markt. Ne? Auch nicht auf den deutschen Gaming-Markt. Wir sind halt immer noch auf Computer-Based. Wir sehen es auch gleich, wenn wir uns die Grafikkarten konkret anschauen. Der Anteil von RTX 5050 ist, glaube ich, gerundet 0%. Und der von der 5060, glaube ich, auch noch. Aber man sieht natürlich, in unserer Bubble kommt Erdinger 4 oder RX 9000 deutlich besser an als RX 7000. I wonder why. Aber es freut mich natürlich auch zu sehen, dass es funktioniert, was AMD da gemacht hat dieses Mal.
Und noch der komm, ich kann heute nicht mehr reden. Ich fühle mich, als wäre es schon Mitternacht hier in Deutschland. Intel hat leicht verloren. Die waren mal bei 1,1, 1,4, 1,3. Jetzt sind es noch 0,9%. Und Apple ist wieder leicht gestiegen, denn einige von euch haben eben nur noch ein MacBook, behaupte ich jetzt mal, eher als Mac.
Ja, Mac Minis. Und damit, also Mac Minis sind sehr beliebt in letzter Zeit, oder nicht?
Ja, auch in der Community. Wer hat Mac Mini? Schreibt es in die Kommentare. 1,1%. Das erste Mal über 1% sagen, ihre stärkste GPU im primären Computer ist von Apple.
Sehr beliebt.
Ja, Grafikkarten. Genau. Da gibt es ja zwei wesentliche Gegensätze. Ne? Wenn man mal guckt, was so Nvidia rausgebracht hat versus Vorgänger und AMD versus Vorgänger. Das war für mich so die spannende Erkenntnis.
Genau, also zuerst mal auf die Serien erstmal aufgeteilt, denn das wird ja eine Frickelei, wo dann jedes Modell später einzeln genannt wird. Aber wenn man sich die Serien anschaut, ist GeForce RTX 50 inzwischen bei 12,8%, hat sich also seit April, da waren es 6,1, mehr als verdoppelt. Analog RTX 40 ist zurückgegangen und die vorherigen RTX-Generationen auch entsprechend, aber der größte Verlierer ist hier, glaube ich, wirklich RTX 40.
Ja, hat aber noch 24% und damit haben ein Viertel unserer Teilnehmer an dieser Sonntagsfrage eine RTX 40 und das ist mit Abstand die am weitesten verbreitete Grafikkartengeneration.
Ich bin's. Auf der anderen Seite, was halt richtig abgeht, ist natürlich RX 9000. Da hatten wir schon 7,4%, was ja im April schon mehr war als RTX 50, obwohl RTX 50 natürlich einen Vorsprung hatte und mehr Modelle. Jetzt sind wir hier bei 15,1%. Ja. Also auch die haben sich ja ganz knapp mehr als verdoppelt. Und liegen auch weiterhin vor RTX 50.
Ja, und liegen halt damit deutlich auch vor dem Vorgänger. Ne?
Gut, der Vorgänger, Vorgänger hat es auch nie geschafft, den Vorvorgänger überhaupt zu überholen. Also RX 6000 war zu jeder Zeit populärer, wenn man so möchte, als RX 7000. Wie gesagt, wundert mich kein Stück. Aber ist schön, dass die Leute, die da dann vielleicht ausgesessen haben, offensichtlich jetzt zuschlagen.
Genau, also es haben am Ende haben zumindest unter den Teilnehmern jetzt hat AMDs neue Generation mehr Leute zum Aufrüsten bewegt, als es auch in absoluten Zahlen dann Nvidia GeForce RTX 50 gewesen. Jetzt könnte man auch wieder sagen, naja, aber die 40, die auf der ja noch ein Viertel der Community sitzt, die ist ja auch besser als alles, was AMD hat, so nach dem Motto. Ne?
Also da gibt es auch keinen Grund. Kann man das, oder nach 4090 kann man das vielleicht sogar fundiert behaupten, ja.
So, dann hast du gefragt, wann hast du deine aktuelle primäre Grafikkarte für den Desktop gekauft? Und ich meine, da haben wir schon gesehen, dass wenn dann doch schon einige 50er unterwegs sind und Radeon dominiert wird von den 9000ern, dann haben einige dieses Jahr eine neue Grafikkarte gekauft, nämlich ein Drittel der Teilnehmer.
Und da sieht man auch wieder, was für eine Bubble die hier sitzen. Ne? interessanterweise...
Also hatten wir dieses Jahr schon Weihnachten? Nein, oder?
Oh Gott, also. Das wird noch krasser.
Ja, ist krass. Also 33% haben dieses Jahr schon eine neue Grafikkarte gekauft. Ja, aber gut, nach den Zahlen, die wir hier gerade besprochen haben, überrascht es nicht. Ich fand es nur irgendwie auch krass. Ne? Ja. Das ist schon, das war alles nicht günstig.
24 waren es nur, waren es generell halt weniger. Gut, diese Umfrage hier ist ein bisschen tricky in der Interpretation, weil es ja um die aktuelle Grafikkarte geht, aus welchem Jahr die quasi ist. Aber 24 haben natürlich generell weniger Leute eine Grafikkarte gekauft als 23 und 25, weil 24 halt keine neue Generation da war.
Ja, na doch, super.
Ja, super, super, super.
Und die 76 XT kam doch auch noch von AMD, oder?
Und die Cray oder so ein Kram.
Und Intel Arc B580, also ich bitte dich.
Ach, ja gut, das ist natürlich... Warte. Ich kann dir genau sagen, wie viel Prozent unserer Leser eine B580 haben. Oh, es ging aber steil nach oben. Guck mal hier. 300% ist der Faktor.
Also, ja,
Wir gingen nämlich von 0,1% auf 0,3%.
Ja, also was kann man diesem Diagramm hier aber noch abgewinnen, den 5.500 teilnehmenden Community-Mitgliedern, wo es um Jahrgänge geht? Ja, zwei Drittel hocken auf relativ neuen Grafikkarten, nämlich der letzten zwei Jahre, 25, 24, 23 oder mittlerweile drei Jahre. Danach geht es dann doch schon rapide ab. Ne? Aus 2022 sind es dann 9,1. Das müssten ja Ende 22, ne, waren die 30er und RX, war RX 7000, genau.
Das könnte, also Ende 22, könnte das nicht sogar schon eine 4090, 4080 sein?
Mhm. Müsste doch, oder?
Ja.
Weil Ende 20 kamen die 30er. Ja. Ja. Und wir können jetzt nicht alle einzelnen Grafikkarten hier durchgehen. Da müsst ihr dann wirklich mal gucken, Fabian, wie viele Antwortmöglichkeiten sind da drin in dem Diagramm?
Also ich schmeiße ja raus, wenn die Grafikkarten einerseits nicht mehr der aktuellen Generation angehören und bei 0,1% angekommen sind. Haben sich auch schon einige Leute beschwert, dass sie die 3090 Ti nicht mehr anklicken konnten, aber die ist halt bei 0,1% angekommen im April. Aber es sind trotzdem einfach, also die Liste ist, vielleicht muss ich das mal aufteilen auf AMD. Und
aber nur 2,6% der Teilnehmer mussten am Ende sagen, eine andere. Also du hast es schon ganz gut getroffen. Ja. Wenn ich mir die Historie angucke, hattest du noch nie so viele Grafikkarten, die auch gewählt wurden, oben drin wie dieses Jahr.
Ja.
Herzlichen Glückwunsch. Ja, sehr gut gemacht.
Ja, und vielleicht ein paar Highlights. Die 5090 ist dann bei 3,8% inzwischen.
Ja.
Sind also immer noch deutlich, deutlich weniger als die 4090. Die ist bei 8,1%. Aber wir hatten ja damals auch schon bei unserer Umfrage zur 5090, von woher man kommt, war, glaube ich, auch die 4090 Kundschaft, das waren die mit dem höchsten 5090 Kaufpotenzial. Ja. Also vielleicht wurde da konkret durchgetauscht. Hm. Und ansonsten der stärkste Balken, den wir haben, das war nämlich lange Zeit, ja, wie gesagt, Bubble, die 4090. Aber jetzt ist der stärkste Balken tatsächlich die 9070 XT. 10,2%, also wieder 10. Computerbase Community Member, der hier auch tatsächlich an Sonntagsfragen sich beteiligt hat, eine 9070 XT im Rechner.
Ja, und Wahnsinn ist eben auch, dass sich die 90 der aktuellen Generation, also die 5090, kann sich in unserer Community nicht gegen die 5080 behaupten. Und was wurde die 5080 gescholten als 4090 Downgrade? Aber genau das liegt dir jetzt wahrscheinlich schwer im Magen. Gut, die 4090-Käufer werden die garantiert nicht kaufen. Und die 5090, und die 40, viele 4090-Käufer haben aber eben auch keine 5090 gekauft. Ne? Also. Ja. Viele sind einfach sitzen geblieben. Bis jetzt.
Ich denke, zu den Nvidia-Grafikkarten muss ich nichts mehr verlieren. Da hatten wir schon genug Podcasts zu.
Ja. Ja, und 9070 bei AMD mit 3,1% ist ein Drittel so viel wie die 9070 XT, aber hat mittlerweile dann auch schon fast die 7900 XTX oder eine 7800 XT eingeholt.
Ja.
Also das ist schon beachtlich. Genauso stark ist noch die 6900 XT, ich meine vorletzte Flaggschiff. Da gibt man auch so ungern her und jetzt wird es ja dieser Tage durch FSR 4 massiv aufgewertet. 6800 XT haben noch knapp 3%, 6700 XT haben noch knapp 3%. Ich gucke gerade mal nach der Vega 7. Ah, die ist schon rausgefallen, ne? Die läuft dann leider unter ferner Liefen.
Ich wollte gerade stolz berichten, dass die 8 GB Modelle, die neu auf den Markt geschissen wurden, dass die alle bei 0,0% sind. Und das stimmt auch bei AMD. Die 9060 XT 8 GB ist standardsgemäß bei 0,0%.
Ja.
Aber, und die 5050 auch. Aber 5060 und 5060 Ti 8 GB, die haben tatsächlich 0,1%. Da muss man also den AMD-Nutzern gratulieren. Die haben sich besser im Griff.
Ja, sind dann jeweils 5 Mann, ne? 3 Stimmen. Ist gerundet, aufgerundet 0,1%. Ja.
Mein Baldert geht raus an jeden einzelnen davon.
So, und dann hast du am Ende noch einige Fragen zum Stromverbrauch dem Umgang damit und OC und so weiter und so fort gestellt. Das kann man relativ leicht zusammenfassen. Nämlich wie?
Die Hersteller, also Nvidia und AMD hauptsächlich, ist selbst gegenüber Enthusiasten, die wir hier ja alle sind, übertreiben mit der Leistungsaufnahme. Gut, ist jetzt vielleicht keine steile These mehr, aber wir sehen hier tatsächlich um die 40% gehen hin und reduzieren das Power Limit ihrer Grafikkarte, also sorgen dafür, dass sie weniger versorgt, entweder indem sie es halt wirklich hart cutten oder indem sie die Grafikkarte undervolten, was da noch gar nicht mit drin ist, aber da hatten wir auch schon mal Sonntagsfragen zu, FPS-Limit setzen oder DLSS oder FSR verwenden oder also generell Upsampling halt. Das sind ja auch alles effektive Maßnahmen, um das Power Limit oder die Leistung zumindest, die Leistungsaufnahme effektiv zu reduzieren. Und das macht fast die Hälfte bei uns. Oder sagen wir mal zumindest gut ein Drittel, mehr als ein Drittel. Wohingegen nur noch 6,2% hingehen und tatsächlich der Grafikkarte noch mehr Raum lassen in dem, was sie verbrauchen darf. Gut, würde mich jetzt nicht wundern, wenn das genau dann auch durch die 5090-Besitzer sind, die das machen. Aber
ich glaube, auch da hat sich das Blatt ein bisschen gewendet. Ja. Also ja. Da oben wird die Luft schon dünn.
Aber wenn halt selbst die enthusiastischsten Nutzer hingehen und ihre Grafikkarten weniger Leistung geben, als der Hersteller das vorgesehen hat, dann ist das vielleicht ein Zeichen, dass die Hersteller es wirklich übertrieben haben.
Und man, gut, solange das trotzdem gekauft wird und die Leute darauf eingreifen, kann es dem Hersteller ja auch wieder egal sein, aber ja, auch da findet, glaube ich, eine Veränderung statt und immer größere Kühlsysteme, die es irgendwie noch weggeschoben kriegen, lassen ja, einen nicht darüber hinwegsehen.
Die neue Matrix, das ist der Vorbote für Rubin. Also.
Ja, da haben wir natürlich schon die Hand gehoben. Ne? Mal gucken, Q4 hieß es, glaube ich, kommt es ja auf den Markt. Mal schauen, ob wir die Chance haben, da vorher mal einen Blick drauf zu werfen. Fabian, es war mir ein wunderschöner Abend mit dir hier am Nachmittag in Berlin. Ein buntes Potpourri an Themen. Ihr, liebe Zuhörer, habt eine ganze Menge Hausaufgaben mitbekommen in der Podcast-Notiz auf uns zu reacten. Gerne kritisch, aber konstruktiv und höflich. Da freuen wir uns drauf. Du, Fabian, machst du jetzt auch noch eine Runde im Blog bei dir? Guckst du dir mal die ganzen Moped-Fahrer an, die man im Hintergrund immer mal gehört hat? Oder
ja,
fährst du vielleicht so. Selber noch mal Moped?
Ja. Also ich habe natürlich gut, kein Führerschein, aber das interessiert hier niemanden. Die fahren aber schon sehr wild hier. Wobei, wir waren jetzt letzte Woche noch in Vietnam, das ist nochmal, also ich glaube, nach dieser einen Woche Hanoi werde ich mich in Deutschland beim Autofahren nie wieder über irgendwen aufregen. Also der schlimmste deutsche Autofahrer wäre ein Mustervorbild in Hanoi, das kannst du dir nicht ausdenken.
Ja, außer dass der schlimmste deutsche Autofahrer dann auch noch was mit 1000 PS unterm Hintern hat und 3 Tonnen und wenn was schief läuft, wahrscheinlich mehr passieren kann als in Hanoi.
Die fahren aber maximal mit 10 km/h, weil da ist alles
zu voll.
Da kann nicht so viel passieren.
Also wie verbringst du jetzt den Abend noch?
Ich gehe ins Bett. Vielleicht dusche ich mich nochmal, weil ich ja extra die Klimaanlage ausgeschaltet habe für diesen Podcast. Damit das wundervolle, ich habe schon wieder vergessen, wie es heißt, dieses Pro-Mikrofon-Array.
Studio-Array.
Ja, damit das weniger mit diesen Rauschgeräuschen zu tun hat. Im Ergebnis bin ich jetzt ordentlich am Schwitzen.
Ja. Wir haben den Raum für den CB. Raumklang alle genossen. Nächste Woche, wie gesagt, aller Voraussicht nach ein Ründchen mit Volker über das, was er in den USA bei Intel erlebt hat. Ich wünsche dir noch eine schöne Zeit in Asien. Komm gut zurück. Übernächste Woche sprechen wir uns dann schon wieder vis-à-vis, zumindest landesintern. Bis dahin, bleib gesund und du natürlich auch. Tschüss.
Ciao, ciao.